Talk, der europäische Tech-Podcast.
Uber.
Intel.
Apple.
Spotify.
YouTube.
Umfragen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Folge, die erste im Jahre 2018 und somit die Geek Talk 0118. Und mit dabei ist aus der jetzt, halligen Küche der Achim.
Genau, ich sitze in der Küche, weil es mir im Wohnzimmer zu kalt ist. Ich bin gerade rein und konnte die Heizung nicht anschmeißen, obwohl ich es hätte machen können, ist ja alles smart.
Hättest du über Siri oder hättest du eine App nutzen müssen?
Also ich hätte eine App genutzt, weil ich Siri nicht benutze.
Also die Heizung smart anschmeißen.
Ja.
Aber Apple HomeKit meine ich. Wäre es darüber gegangen oder klar. Müsstest du über Apple HomeKit? Mhm. Gut. Wunderbar. Dann begrüße ich auch aus dem heimischen Office der Jan.
Ja, hallo. Ja, auch hier Heizung ohne HomeKit, aber dafür smart.
Ohne HomeKit hast du?
Ja, aber trotzdem über App. Also geht ganz gut. Ohne Siri zumindest ist es recht angenehm.
Ja, also ich habe ja mit HomeKit, aber mach's ja eh ohne Siri.
Und ich habe bei HomeKit für mich die Szenen entdeckt, hier unten im Büro. Kurz vor der Aufnahme, bevor ich das Telefon noch in Flugmodus getan habe, habe ich die Podcast-Szene angemacht. Bisschen spezielles Licht und solche Geschichten. Das ist sehr, sehr nice.
Rotlicht heute mit Sprecherotik.
Nee, heute ganz extrem starkes Konzentrationslicht, weil ich habe extrem Kopfschmerzen und dass ich einigermaßen beieinander bleibe.
Da ist das Exepil gleich wieder dahin. Aber auf der anderen Seite was ganz anderes. Prosit 2018 euch und unseren Hörern natürlich.
Ja, ein gutes Neues. Seid ihr beide gut gerutscht?
Oh ja, wie immer halt. Ich meine, das finde ich jetzt genauso spannend wie Karneval und Weihnachten.
Ich schließe mich an, war gerade erst vom Kongress retour und dementsprechend sehr fertig. Am Silvester dementsprechend sehr ruhig, weil es die Tage davor nicht so ruhig war.
Ich habe die ganze Zeit versucht, meinen Kindern einzureden, dass um 9 Uhr schon das neue Jahr beginnt. Hat leider nicht geklappt. Dann haben wir noch ein paar Spiele gespielt und ganz ruhig das Ganze angegangen, ja. Ab einem gewissen Alter muss man nicht mehr immer feiern gehen. Wir haben keine Nachträge generiert oder habt ihr irgendetwas mitbekommen, was ich nicht gesehen habe?
Nö.
Dann gehen wir doch gleich zu den Kommentaren über. Da gab es einiges via Twitter, via Facebook. Der Mike hat ja auch noch Neujahrsgrüße rausgeschmissen über Social Media. Und besten Dank, liebe Hörer, für die ganzen Rückmeldungen, auch via E-Mail zu Weihnachten, aber auch zu, was war er noch? Eben, diese Silvester-Neujahrswechsel-Geschichte. Habt ihr euch irgendwelche, die Dinge, die ich schon seit Jahren nicht mehr mache, Vorsätze gesetzt?
Nö.
Jan? Ja.
Ich nehme mir immer vor, keine zu machen, mache mir dann aber doch immer welche, so ähnlich was heuer auch.
Fitness-Abo kaufen geht aber nicht darunter, oder?
Ja, da kommen wir nachher noch, glaube ich, drauf. Also, nein, habe ich ja und bin wie jedes Jahr super angepisst, dass sich andere Leute solche Vorsätze machen, mir jetzt irgendwie 3 Wochen mein Fitnesscenter und meine Laufstrecke verstopfen und dann eh wieder nicht da sind. Also Hochachtung für jeden, der Sport macht, aber du merkst immer eine Häufung die ersten 3-4 Wochen des Jahres und da hältst du dann eh nicht länger.
Das ist also das Schöne, dann hast du einen Blick Richtung, wo es dann wieder ruhiger wird, oder?
Genau, ich sehe dann immer, wie lange die Vorsätze jedes Jahr halten, das ist immer so ein guter Barometer.
Genau, das schöne Geld, was da flöten geht, vielfach. Lieben Dank unter anderem auch an die ganzen Spenden, die eingetroffen sind. Zum einen direkt an den Geek Talk, aber auch, glaube ich, direkt an euch und mich. Unter anderem von Benjamin, Peter, Franjo und wer war bei euch? Benjamin auch, oder?
Genau.
Ja. Also der Mr.
Knopf.
Knopf.
Knopf. Vielen Dank.
Genau. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns gleich auf die Kurzthemen. Da gibt es ja was aufzulösen, so rum heißt das Wort. Jan, wir wurden bewichtelt.
Auflösen darf ich schon, stimmt, ne? Beim ersten darf man.
Nach dem ersten, also heute Aufnahmedatum, der 3. Januar, dürfen wir, glaube ich, ja.
Passt. König, Bube, Dame, Gast hat uns bewichtelt, ein Stephen King-Podcast, die sich reihe um alle Romane vornehmen. Also jetzt nicht ganz aus der Geek-Ecke, haben sich meiner Meinung nach sehr gut geschlagen, haben auch das kleine Problem recht gut umschifft, dass wir in der News-Sendung sind und haben dann sehr viel Kongress-News hineingepackt. Ich habe die Folge passenderweise direkt auf der Reise zum Kongress gehört, war sehr hilfreich auch für mich. Vielen Dank, würde ich sagen. Ne?
Besten Dank an der Stelle auch von meiner Seite. Link zu weiteren Podcasts, wer wen bewichtelt hat, ist bei uns auf geektalk.ch in den Shownotes mit drin. Da haben sie vom Podwichtel-Team schön aufgelistet, wer wen bewichtelt hat und gleich die jeweilige Spur dazu. Sehr vorbildlich, wie ich finde, wie sie das umgesetzt haben. Wir haben ja zusammen nicht gewichtelt. Da bin ich mit meinen Töchtern ans Wichteln gegangen. Aus Gründen. Wegen des Formats, das uns zugeteilt wurde. Klugscheißers.
Muss der Achim jetzt erklären, was das heißt? Ich würde mal sagen Klugscheißer, oder?
Wieso muss ich das erklären? Woher soll ich denn wissen, was das heißt?
Ja, weil es ein deutsches Projekt ist, wahrscheinlich.
Also das hört sich für mich nicht deutsch an, das hört sich für mich holländisch an.
Das ist das Projekt an und für sich, kommt aus Hamburg, ist vom Tobi Bayer und seinen Töchtern, soweit ich weiß, oder Tochter, ach Martin?
Sicherlich eine ist die Tochter, die Marlene, wenn ich jetzt ganz richtig liege, genau, ist ja der Initiator vom ursprünglichen Pottwichteln und wieder Schirmherr seit 2 Jahren, glaube ich.
Genau, und ja, ein Format halt mit Kindern, wo vor allem Sprüche aus Glückskeksen aufgetan und kommentiert werden, und wir haben uns dazu entschieden, dass es leichter wäre, wenn der Martin das mit seinen Kindern tatsächlich macht, weil jetzt irgendwie Achim und ich auf Kinder spielen, dann vielleicht auch irgendwie als Verhohnepiepelung aufgefasst worden wäre, was wir auch nicht wollten. Und da wir jemanden hatten mit Kindern, bot sich das halt an, darum quasi der Geek Talk, aber eigentlich der Martin mit seinen Töchtern, was halt dem Format auch besser entspricht, als wenn wir das gemacht hätten.
Wer es anhören mag, war für uns auch nicht ganz einfach, da Fremdsprache, also da Hochdeutsch ja für nicht nur für mich, sondern natürlich auch für meine Kinder eine Fremdsprache ist. Und das war nicht ganz so einfach. Aber ja, wir hoffen, es hat gefallen. Vielleicht gibt es ja noch Feedback von Herrn Bayer dazu. Mal schauen. Habt ihr sicherlich mitbekommen, dass in den letzten 3 Jahren immer mehr kuratiert wird? Zum einen von den ganzen Social Networks, aber da gibt es ja auch diverse andere Plattformen, die mittlerweile Inhalte kuratieren. Müssen jetzt Cloud-Dienste auch beginnen mit Kuratieren? Ist euch das auch aufgefallen auf der Dropbox? Oder besucht ihr Dropbox nie über den Browser?
Genau.
Also ihr besucht es nicht oder es ist euch nicht aufgefallen?
Beides.
Nie Browser.
Beides, ja. Wenn man auf dropbox.com geht und eingeloggt ist, landet man nämlich mittlerweile auf so einer kuratierten Seite, so nach dem Motto, Dateien, die dich interessieren könnten oder die du vielleicht suchen möchtest. Wenn man das irgendwie deaktivieren kann und dass ein Hörer weiß, wie das funktioniert, gerne Rückmeldung geben, weil bedeutet jemals einen zusätzlichen Klick auf dieser doofen Webseite, die eigentlich sonst gut gemacht ist. Sinnvoll sowas?
Nö. Gut. Also ich meine auch der ganze andere Zeugs, was sie so gemacht haben, hier weiß ich nicht. Die hatten ja auch so eine Office-Integration und all sowas. Das interessiert mich alles nicht. Ich mache was ganz anderes mit denen.
Genau, erinnert mich aber, den Jan interessiert das doch, oder?
Ja, mich interessiert halt Online-Office mal in vernünftiger, weil einfach, weil es alle anderen nicht vernünftig machen, muss es nicht Dropbox sein, sag ich mal.
Aber ich mag mich erinnern, du hast das gerne und fleißig genutzt, oder? Hast du zumindest immer wieder mal erzählt in den Produktivfolgen, Sonderfolgen, die wir mal gemacht haben.
Na, das war Quip, was ich relativ stark benutzt habe, wie auch mal früher. Paper habe ich nur, verwende ich immer noch tatsächlich, weil so das ist, was mir am wenigsten brauche, wie ich mache alleine. Verwende ich auch teilweise für andere Podcast-Projekte, weil es halt da ist und man nicht irgendwie extra noch was dazu braucht. Der Hit ist es aber halt leider auch nicht. Ja.
Macht wieder mehr Sync-Dienste und verliert eure Daten nicht, liebes Dropbox. Mit welchen Themen möchten wir starten? Wir haben ja einige. Zum einen, Intel hat ein paar Probleme in ihren, wie sagt man den, Prozessoren.
Ja, es ist ganz erheblich und es ist so ein bisschen die Meldung des Jahresanfangs quasi. Wir hatten eine Apple-Meldung zum Jahresende, auf die wir später noch eingehen, aber halt eine große auch für Intel. Da gibt es eine Sicherheitslücke, wie eine Seite aufgedeckt hast, du Register heißt die, da können quasi Prozesse, wie beschreibt man das am besten? da können quasi User-Prozesse und Systemprozesse irgendwie gegenseitig aufeinander zugreifen und damit ist es möglich, aus dem Kernel-Speicher Daten wie Passwörter, Anmeldedaten und gecachte Dateien auszulesen, was ein riesen Sicherheitsproblem ist. Na gut, ganz einfach, Update hinterher. Naja, so einfach ist es leider nicht. Das heißt, im Endeffekt müssen die Betriebssystemhersteller Updates liefern und das betrifft alle. Also Microsoft, Apple und auch die ganze Linux-Fraktion. Microsoft wird das Update am nächsten Patch-Day-Dienstag ausliefern. Alle anderen muss man mal genau schauen. Dieser Bug quasi wird noch einen Monat lang zurückgehalten von denen, die es entdeckt haben, damit die Firmen Zeit haben zu reagieren, so wie sich das gehört. Größtes Problem, man muss jetzt hergehen und quasi User-Prozesse und Kernel-Speicher ganz dezidiert trennen und das bringt Leistungseinbußen und zwar erhebliche, kann bis zu 30% gehen und das auf Prozessoren innerhalb der letzten 10 Jahre. Das ist im Endeffekt jeder mit einem Intel-Prozess aus den letzten 10 Jahren wird betroffen sein, die mit älteren mehr als mit neueren sogar. Blöde Sache.
Beides, das Loch und die Geschwindigkeitseinbuße. 30%, das ist heftig.
Ja, diese Trennerei quasi jetzt, der Prozessor macht halt echt viel Arbeit quasi aus und der Prozessor muss halt viel auf die Verwaltung jetzt quasi opfern. Und das ist halt ein Riesenthema. Fraglich, will man das jetzt einspielen? Will man das nicht? Ich finde, da hat man es auch als User vielleicht ein bisschen schwer. Ich meine, klar willst du keine unsichere Büchse. Und vor allem, wenn das quasi released wird, ist es natürlich blöd, wesentlich besser wäre es, das Ding wird nicht released und alle machen fröhlich weiter, weil offensichtlich gibt es das Ding seit 10 Jahren und bisher hat es halt keiner entdeckt, ja.
Achim, könntest du mit einem 30% langsameren MacBook in deinem Fall leben?
Ich kann mit allem leben. Also nicht mit allem, ich kann mit vielem leben, oder? Und ich meine, das x% langsame MacBook vor 5 Jahren war genauso gut für die meisten Sachen wie auch das aktuelle.
Der Grund, weshalb ich mein, was ist es, 2015er Modell ja noch nicht abgedatet habe, weil für das meiste, was ich mache, das um Längen genügt und es läuft und läuft und läuft und Akku hat und Akku hat und Akku hat. Jan, wie ist es bei dir?
Ehrlich gesagt nein und ich wäre stocksauer. Ich habe mir absichtlich das 13er gekauft, weil ich mit dem Prozessor leistungsmäßig gerade so mein Auslangen finde, habe auch lange Benchmarks hin und her gewälzt und war ja lange zwischen der Entscheidung ob 13 oder 15 und habe entschieden, dass das 13er gerade so reicht. Ist ja auch nur ein Dual-Core leider, ja. Hätte ich das, also wir gehen jetzt quasi 30% runter und ich hätte damals diese Werte gehabt, hätte ich ein anderes Gerät gekauft, ja. Ich wäre ziemlich sauer, ja. Und es würde mich auf jeden Fall dazu bringen, dass ich mir in Zukunft Ryzen-Prozessoren kaufe, so AMD-Rechner und sicherlich keine Intel mehr dort, wo ich die Wahl habe.
Meinst du wirklich, dass da drüben das sicherer ist oder dass sie nicht auch plötzlich da mal so eine Sicherheitslücke haben könnten? Das weiß man ja nie im Voraus. Also.
Nee, aber der 16-Kerner Ryzen kostet halt einfach so viel wie der 10-Kerner Intel. Dann schmeiße ich da halt ganz viel Leistung, also ganz viel Leistung quasi mal an die Wand und wenn dann halt 30% abgehen, dann ist es halt gut so. Also beim MacBook habe ich eh nicht die Wahl, ja, aber da hätte ich halt tatsächlich den 4-Kerner gekauft. Meine Kaufentscheidung wäre anders ausgefallen. Und bei meiner Spielebüchse, wo es ja jetzt relativ egal wäre, ja, dann wäre es halt ein Ryzen in dem Fall. Also die Chance ist eh schon recht hoch, dass es das nächste Mal sowas wird. Nach der Sache jetzt aber auf jeden Fall. Einfach nur, weil unterm Strich dann günstiger. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass AMD da so viel besser wäre und das sind sie wahrscheinlich nicht. Aber da kann ich es halt für weniger Geld quasi verkraften. Wenn ich für mein Geld meine Qualität nicht mehr bekomme, und das ist ein Phänomen, das ich bei vielen Herstellern jetzt in den letzten Wochen erlebe, na, dann nehme ich halt die günstigeren und kaufe halt viel mehr, weil ich mit einem Cut besser leben kann.
Mehr Elektroabfall.
Wieso?
Ja, weil du dann früher wieder nachkaufen musst.
Nö, 16-Kerner macht jetzt nicht mehr Abfall als ein 10-Kerner und wenn es vom 16-Kerner 30% streichen, bin ich immer noch über dem 10-Kerner, selbst wenn der seine Leistung behält. Eben, ich kaufe halt dann mal quasi mehr PS, um die, die ich brauche, tatsächlich auch zu bekommen, selbst wenn ihnen noch später irgendwas einfällt, da drosseln zu müssen oder so.
In 2-3 Monaten, wenn neue Rechner anstehen, haben wir das eh schon wieder vergessen, oder nicht?
Ich finde, wir können es nicht abschätzen. Die große Frage ist halt, was tatsächlich Geekbench liefert. Wenn es jetzt 5% sind, ist es schön. Wenn es 30% sind, werden viele Leute auf die Kaskaden springen. Und dann ist auch die große Frage, wie es mit Klagen aussieht. Weil im Endeffekt wurden dann Produkte unter falschen Angaben verkauft. Das 30% runterschneiden wird so leicht nicht sein. Und wenn ja, wird es sicher teuer für Intel, weil die Klagen werden sich gewaschen haben. Da kommt, also das Thema wird uns in den nächsten Wochen, glaube ich, sehr, sehr stark beschäftigen. So oder so.
Du meinst, dass da eine ähnliche Sammelklage kommt? Wie war es bei Apple? 999 Milli Millionen? Was war das?
Milliarden, ja. Die Forderungen sind völliger Mumpitz, ja, aber es werden definitiv Klagen kommen, die auch sehr teuer werden.
Ja, aber dafür bist du doch versichert als Unternehmen. Oder abgesichert.
Also gegen 999 sicher nicht, gegen das, was kommen könnte, wahrscheinlich schon. Die große Frage ist halt, was denn Gesetzgeber reagieren, wenn die jetzt irgendwie alle Prozessoren der letzten 10 Jahre austauschen müssen, zum Beispiel, was jetzt nicht passieren würde, was eine Möglichkeit wäre. Also da deckt sich keine Versicherung ab. Ne?
Schauen wir mal in 2-3 Monaten. Windows hast du gesagt, am nächsten Dienstag, das heißt, Anfang Februar wird das sein, oder? Patch Day.
Genau, nächster Patch Day und alle anderen halt wahrscheinlich auch irgendwie mit Anfang Februar, wenn es jetzt noch einen Monat zurückhalten und es ist gerade der 3. Jänner, naja, dann halt irgendwie Anfang Februar werden alle irgendwie reagieren müssen, hoffentlich. Ja. Allein das ist mal wichtig, dass sie reagieren, damit der Sicherheitsfehler draußen ist. Was es dann an Leistung bedeutet, wird dann eben halt die zweite Tranche zeigen. Ich glaube halt auch mal, dass das recht überdampft ist und jetzt eh nicht so schlimm sein wird wie immer. Aber ja, bleibt abzuwarten. Ich glaube, das wird noch ein spannendes und wirklich heißes Thema werden.
Kurzer Aufschrei und dann wieder ruhig. Weil es die meisten eh nicht betrifft oder die meisten eh ein bisschen Facebook, Mail und solche Sachen machen und gar nicht so stark betrifft. Mal schauen. Schauen wir mal im Februar, wenn es dann soweit ist, circa. Das Europäische, jetzt haben wir ein paar österreichische Themen, wie ich gerade sehe. Ein österreichischer Artikel auf ein europäisches Gesetz. Da müsst ihr jetzt ein bisschen erzählen. Zu was wurde Uber verdonnert oder reguliert oder wie auch immer?
Ja, das sind ja die Spanier gewesen, ne? Also in Barcelona. Das ist ja auch wieder Krimskrams halt. Der hat sich halt die Taxilobby da unten durchgesetzt, dass halt Uber eben nicht hier vermitteln darf zwischen Privatpersonen und Kunden, was ja mittlerweile in, glaube ich, fast ganz Europa eh schon nicht mehr machen. Sondern eigentlich nur vermitteln zwischen Fahrdiensten und Kunden. Das, was allgemein als Uber Pop immer benannt wird und was ja auch ein super Dienst ist, der weiterhin von der Taxi-Mafia oder Lobby hier in Europa und in Deutschland auch verhindert wird.
Unter anderem auch hier in der Schweiz. Ich glaube, Österreich ist ähnlich, Jan, oder? Pop. Oder habt ihr Pop noch?
Nein, haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wir haben nur noch diese Uber-Black-Geschichte, die mit Taxi-Lizenz tatsächlich läuft. Ne? Aber ich weiß nicht mehr genau. Irgend so ein Angebot haben wir.
Ich hatte, glaube ich, in London einen Uber-Pop. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall war das gefühlt eher ein Privatwagen, der mich da gefahren hat, als wie jetzt, wo ich in München war, wo es ganz klar halt einfach ein Dienstleister ist.
Ja, wird sich da groß was ändern, weil eben schon, wie gesagt, in vielen Ländern das Ganze schon so läuft?
Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Also zumindest wird sich für Deutschland mit dem Gesetz null ändern. Also.
Wie ist das bei euch in Österreich, Jan?
Naja, die bräuchten jetzt auf jeden Fall mal zumindest eine Taxilizenz, weil sie jetzt quasi keine Vermittler mehr sind, sondern tatsächlich Anbieter. Die haben sie nicht. Dann werden sie die halt lösen und dann wird sich jetzt auch nicht viel ändern. Ich sehe halt eher das Problem, dass Uber halt bei uns nicht so groß werden wird wie in den USA, eben weil sie ihnen da ein Steinchen in den Weg schmeißen. Das finde ich halt eigentlich schade.
Praktisch ist schon eben halt dieses Uber. Oder halt generell solche Möglichkeiten, modernere Möglichkeiten. Aber darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Wie schaut's mit der Netzneutralität aus in Österreich? Wir haben ja schon mehrfach über Deutschland und auch vor kurzem über die in der Schweiz gesprochen. Da gibt es Neuigkeiten, Jan.
Ja, leider. Unser A1, quasi das Vodafone-Pendant, würde ich jetzt mal sagen, hat ja auch kurz vor Jahresende mit einem Zero-Rating-Angebot gestartet. Freestream heißt sich das, wo du dir halt irgendwie so ein Video und Audio und sonst was irgendwie Paket dazu buchen kannst und das wurde jetzt von der Regulierungsbehörde bei uns auch beäugt und die sagen, was ein Wunder, Zero Rating ist super, nur Drosseln ist blöd, darum kein Problem. Zero Rating darf man ruhig, alles super, alles toll und das ist halt absoluter Mist und die machen halt ihren Job nicht richtig, weil Zero Rating ist eben gegen die Netzneutralität, Punkt um Ende.
Ja, verstehe ich das richtig? Ist das ähnlich wie das, wie heißt das bei euch, Deutsch, Achim? Magenta, nicht Magenta, Stream-On-Geschichte, oder?
Ja. Die ich super finde und dankbar bin, dass es die gibt. Ja. Seitdem halt streame ich überall. Weil sonst könnte man sich das nicht leisten.
Weil die Telekom hilft der Community damit. wie Telekom selbst sagt. Ja, in Deutschland ist es ja ein bisschen besser, was die Netzneutralität betrifft. Vielleicht, da sagt die Bundesnetzagentur ja auch, na hey, alles super, aber ihr müsst das mit Roaming auch machen, ne? Weil gleich ist gleich. Ne? Und das ist natürlich eine super Variante, denen von hinten blöd zu kommen, weil wenn sie das mit Roaming machen, wo sie für jedes Gigabyte bezahlen, können sie es sich halt nicht leisten. Ne? Wird spannend, wie sich es dort entwickelt. Aus Kundensicht ist es natürlich praktisch, aus Netzneutralitätssicht ist es halt immer schwierig.
Also mir ist halt Netzneutralität...
Und dass sie bei uns halt klar sagen...
Mir ist halt Netzneutralität hin oder her relativ schnuppe, weil ich eh kein Netz kriege, weil ich keinen vernünftigen mobilen Datentarif mir bezahlbar machen kann. Also, wird übertrieben gesagt, ein bisschen provozierend. Also, das ist halt das Hauptproblem.
Ja, solange du sowas halt hast, kriegst du die halt immer viel weniger. Das ist halt genau der Punkt. Offensichtlich haben sie ihr Volumen, das man verbrauchen kann, ja, dann gibt es halt den Kunden, aber schränkt es nichts auf Dienste ein, weil im Endeffekt machen sie damit eine Wettbewerbsverzerrung, die eigentlich total unfair ist. Und weiß ich was, wenn jetzt Leute sich überlegen, hören sie jetzt irgendwie bei Spotify Musik oder den Geek Talk, na klar, kein Problem, ich höre Spotify, weil Geek Talk ist ja nicht. Den müsste ich ja quasi mit meinem teuren Datenguthaben, das sich verbraucht, bezahlen. Weil jeder kann da nicht rein, so wie die jedes Mal blöd reden. Und gerade in Österreich ist es noch schlimmer, da kann gar keiner rein. Da gibt es diese offene Anmeldung gar nicht. Ja?
Das ist halt der Weg, über den sie versuchen, trotzdem an das Geld zu kommen, was sie sonst nicht bekommen von den Großen, wo sie immer möchten. Schade, schade. Unschöne Entwicklung. Aber da gab es ja noch ein anderer größerer Deal. Milliardendeal, genauer gesagt, bei euch. Der Achim und ich waren schon verwundert, weil wir gedacht haben, das sei global.
Ja gut, vielleicht nicht global, aber europäisch.
Oder ja, zumindest europäisch, genau.
Ja, T-Mobile. Und T-Mobile, quasi die Verlängerung der Deutschen Telekom, kauft in Österreich UPC, also Unity Media, das Glasfasernetz quasi ab, also Glasfaser-Telekabel halt, ne? Ja, sicher ein interessantes Geschäft. Damit kommen die natürlich jetzt wesentlich stärker in das kabelgebundene Netz hinein, auch in das ganze Mediengeschäft und Fernsehgeschäft quasi. Also was das Vermitteln dieser Dinge betrifft, bin gespannt, was es bringt. Ich glaube, es ist keine schlechte Sache zumindest.
Ist UPC bei euch groß?
Ja.
Zum Verhältnis? Wie ist das bei euch in Deutschland, Achim? Ist das auch so einer der großen Player?
Ja.
In dem Fall ein guter Zukauf für die T-Mobile.
480.000 Kabel-TV-Kunden, 500.000 Breitbandkunden, ich bin übrigens auch einer davon, und 430.000 Festnetzkunden. Wie die Fernsehschnittmengen sind oder nicht, weiß ich nicht, aber ein Markt mit 8 Millionen ist so mal eine halbe Million Breitband. Gar nicht so schlecht. Und die haben halt einfach überall Glasentäreling quasi, ne? Oder halt was auch immer dieses Telekabel genau ist, aber es geht zumindest schnelles Internet drüber. Das ist natürlich nicht so uninteressant. Und gerade für die, die halt kein eigenes Netz haben, ist es halt eine coole Variante, sich ein eigenes Netz zu kaufen. Und das ist sehr gut ausgebaut bei uns. Das kriegst du ziemlich überall, würde ich mal fast sagen. Ne?
Leidet jetzt dann der Ruf von T-Mobile nicht in Österreich? Also zumindest, bei uns ist die UPC Katastrophe. Ich glaube, bei dir ja auch immer auch.
Ja, oder? Deswegen habe ich ja bei denen gekündigt. Also die sind halt Performance und Geräte, grottig.
Oh, und Service, wenn man anruft und so weiter.
Service ist nahe Null.
Ist weit unter Null, nicht nur nahe Null.
Ja, UPC hat bei uns auch nur mehrere Anbieter aufgekauft. Das war früher mal Cello, dann wurde es iNode und dann hat es irgendwie halt UPC gekauft. Die gibt es unter anderen Namen schon sehr, sehr lange hier und die sind eigentlich relativ beliebt, weil sie halt die Leute halt mit schnellem Internet versorgen. Das ist ja nicht überall so, oder?
Wenn du etwas bekommst bei denen, also etwas Gutes bekommst, dann bekommst du schnelle Leitung bei uns in der Schweiz. Aber vielfach bekommst du einfach nur Crap. Und die haben sich auch so hochgekämpft, indem dass sie einfach Kabelanbieter für von den ganzen Regionen, also bei uns von den Kantonen, zugekauft haben. So sind die gewachsen. Und haben einfach alles kaputt gemacht. Zum einen die Preise, zum anderen eben die Dienstleistung, die dahinter steckt und zum dritten dann auch die Technik, weil da nicht mehr so explizit in den einzelnen Regionen ausgebaut wurde, wie es vorher halt von den regionalen Geschichten gemacht wurde. Also nee, sehr schlecht hier in der Schweiz. Katastrophal.
Ja, ich krieg 300 symmetrisch für ein Drittel von dem, was die normale Telekom von mir will. Also kann ich nicht schimpfen.
Aber ist natürlich Neubau, oder, bei euch, ja?
Ja, es war aber schon ziemlich überall, wo ich hier wohnte, so muss ich sagen. Ich meine, jetzt sind alle keine Altbauten, aber dort sind die auch daheim mit dem Telekabel halt. Ja. Da kriegst du vielleicht nicht 300 Meter schon und weiß ich was, ja, aber groß unter 100 gehen die auch nicht. Das sind halt Zustände, die würden sich andere Regionen wünschen, würde ich sagen.
Wer weniger Positives über die UBC hören möchte, sollte sich die Sonderfolge, wie hieß die nochmal, Achim? Kundenkommunikation?
Ja, ich glaube, du hieß die.
Etwas in die Richtung, mal anhören. Da spricht der Tenor ein bisschen ein anderer. Aber eben, es gibt sie auch hier in der Schweiz, die vereinzelten positiven Kunden von UPC. Holz anfassen, Jan, und hoffen, dass es so bleibt.
Ja, Wettbewerb. Gibt's ja Gott sei Dank.
Kommen wir doch von einem Aufreger zu einer kleinen Freude, die dann doch in einer Enttäuschung endete. Ich glaube, ich habe euch beide heute in CC genommen mit meinem Tweet.
Jupp.
Ich hatte richtig Freude, ich habe heute Online-Banking gemacht, also ein paar Rechnungen bezahlt, und normalerweise kann ich bei meiner einen Hausbank bis 14 Uhr noch am gleichen Tag überweisen, sofern es auf der gleichen Bank liegt und dem gleichen System. Alles andere wird dann auf den nächsten Tag verschoben, und ich war kurz nach 14 Uhr dran und konnte dann trotzdem auf den heutigen Tag was einplanen und war richtig happy, so nach dem Motto, oh, endlich haben sie Banken gelernt, wir können jetzt ständig nicht Realtime-Überweisungen machen, aber zumindest am gleichen Tag noch was schicken. Und dann kam dann die Meldung nach, so eine kleine Warnung darunter, das kostet 3 Franken, wenn ich es dann, dass das quasi eine Expressbezahlung ist. Habt ihr so einen Quatsch auch bei euch? Muss ich mich jetzt dann bald darauf freuen, dass ich am Wochenende zwar bezahlen kann, aber einen 10 Franken Wochenendzuschlag bekomme, weil der Computer Wochenendzuschlag braucht? Keine Ahnung.
Du, ich weiß nicht, ob wir das haben oder ob ich das habe, soweit mich noch nie gekümmert hat. Ich finde das aber auch gar nicht mal in Anführungsstrichen so schlimm oder so wild. Das ist halt eine Dienstleistung, die lassen sie sich bezahlen, egal ob jetzt der Computer das machen kann oder nicht. Ich meine, wir müssen auch seit, weiß nicht, 25 Jahren für eine SMS bezahlen, obwohl die praktisch umsonst durchs Netz gehen kann. Also,
könnte, ja, genau.
Also der Punkt ist halt, und jetzt gibt es SMS-Flatrates. Deswegen halt, wie viel zahlst du für dein Konto? Irgendwo, es ist ja alles nur eine Verrechnung.
Ich bin eben von anderen Diensten halt gewohnt, dass das Ganze schnell gehen soll und will, und zwar einfach Realtime. Also wie bei PayPal, außer Achim, wie wir da über die Grenze, dann muss man halt da noch Bestätigungslink drücken, aber wenn man das macht, ist es gleich da. Und es gibt einfach Dinge, die möchte ich dann da haben, wenn ich es abschicke und nicht irgendwie erst einen Tag später oder sogar erst am Montag.
Ja gut, aber ich meine, wie gesagt, ich bin, also dass ich die Banken verteidige, ist auch schon schlimm, aber im Endeffekt ist es halt ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ich meine, die arbeiten ja auch mit dem Geld dazwischen, und das ist ja ganz anders aufgebaut, als jetzt hier, was weiß ich, eine App, die einfach 1:1 irgendwas macht und sich in Anführungsstrichen noch niemals finanziert durch irgendeine Gebühr. Und ansonsten ist es halt, was ich gerade sagen wollte, was bezahlst du halt für dein Konto? Es gibt ja auch verschiedene Arten von Konten, ist da was drin, ist da nichts drin? Ist ja ähnlich wie mit den Fliegern, wo sie auch alle aufregen, dass sie jetzt für ein Gepäckstück bezahlen müssen oder für ihren Sitz. Ja, mein Gott, das haben die einfach alles aus dem Originalpreis rausgepreist. Deswegen ist es dann so günstig.
Wie beim Auto.
Ja, deswegen ist es dann so günstig. Und es zwingt dich ja keiner. Und ich finde es sogar super, weil dann ist alles modular. Da muss ich zum Beispiel auch nicht das Essen mitbezahlen, was ich gar nicht haben will im Flieger.
Ja, also es ist ja nicht so, dass ich ein kostenloses Konto habe. Da würde ich es ja verstehen, wenn Gebühren oben drauf sind. Ich habe da so ein quasi All-Inclusive-Konto mal gemacht, wo eben all die Gebühren drin sind. Ja, und jetzt kommen halt einfach wieder neue Gebühren dazu. Das finde ich ziemlich unschön. Ich weiß nicht, Jan, du bist ja ein bisschen in dieser Welt zu Hause. Banken könnten es eigentlich.
Ich glaube nicht, dass Banken das tatsächlich können, muss ich gestehen.
Also doch, in der Schweiz ist es so, ich habe es vom Verbraucherschützer oder nee, vom, wo arbeitet der mittlerweile? Etwas ähnlich in die Richtung Verbraucherschutz geht das. Die können das, die Systeme hier in der Schweiz. Es gibt halt einfach Banken, die verlangen nichts. Das gibt's nur eine, bis jetzt, was ich gesehen habe. Und andere, die bis zu 15 Franken für sowas verlangen, für so eine Express. Realtime-Geschichte quasi dann.
Also Express gibt es bei uns in der EU auch, und die kostet immer schon relativ viel Kohle, weil die halt außerhalb von Buchungsschlüssen, und Banken machen halt nun nochmal dicht und wälzen ihre ganzen Konten auf einmal um, meistens über Nacht. Wenn du da rundherum gehen willst, musst du halt extra zahlen, weil die halt einen extra Datenträger anstoßen müssen, wie das heißt. Persönlich finde ich das Batch. Okay. Ja. Dafür sind halt bei uns generell Überweisungen jetzt relativ, also A, verstehe ich gar nicht, wozu ich Express bräuchte, weil wurscht, Snail Mail tut für mich und ich habe noch nie eine Express-Überweisung gebraucht. Auf der anderen Seite, ja, meine Güte, also kommt halt immer auf, einerseits A, auf den Markt an, mein Konto kostet nichts und ich bezahle auch nichts für Überweisungen. Praktischer Vorteil, weil ich bei der Bank angestellt bin, quasi, okay, aber das gibt's auch einfach für normal Oma Erna, ganz normal 0-Euro-Konto mit Karte, mit Kreditkarte und ohne Überweisungskosten, von daher ist okay, und wenn sie halt Sonder will, muss sie halt bezahlen. Und ja, auf der anderen Seite, ich meine Güte, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, blöder alter Spruch, Phrasenschwein kriegt gleich wieder 1 Euro zum Jahresstart von mir, aber wenn sie das verbocken und wenn das den Kunden tatsächlich wichtig ist und ich immer noch nicht weiß, wofür, dann wird's halt PayPal werden im Zweifel, aber die nehmen halt auch Gebühren, so ist es ja nicht, ne?
Die nehmen, zumindest wenn es über die Grenze rausgeht, nehmen sie auch Geld, im eigenen Land ja nicht. Und da gibt es ja auch andere Dienste und Möglichkeiten. Und auch hier in der Schweiz hätten die Banken ja andere Lösungen, also mit Twint zum Beispiel könnte man das. Aber das war eine Auslandüberweisung. Aber spielt keine Rolle, ob Ausland oder Inland, die 3 Franken werden beiden Fällen belastet.
Aber andere Frage ist tatsächlich, wozu braucht man es?
Weil ich etwas brauche, was morgen bei mir ist und deshalb das Geld heute da muss sein, damit es die Post über Nacht bringen kann. Ganz einfach. Oder in meinem Fall jetzt ganz speziell heute meine Prepaid-Kreditkarte, die ich aufladen wollte und die brauchen 1-2 Tage, bis sie das Ganze, wenn sie das Geld haben, aktivieren können. Und wenn ich es heute abschicke, ist es morgen da und bis spätestens Freitag ist es drauf, ansonsten hätte ich es dann erst am Montag drauf.
In der ganzen Geschichte finde ich eigentlich das Schlimmste und Skandalöste, dass die Prepaid-Kreditkarte 2 Tage braucht, bis das Geld zur Verfügung steht, wenn sie es bekommen haben.
Das ist halt auch wieder so ein altes System, was auch wieder ein Badge braucht, was angeschmissen werden muss und nicht einfach so, wenn es reinkommt, aktiviert wird, ja.
Und wieso kannst du die nicht über PayPal aufladen?
Weil ich, wenn ich etwas auf PayPal überweise, bis zu 5 Tage warte, bis es bei PayPal ist.
Naja, hast du kein Konto mit PayPal verlinkt quasi, wo sie einziehen können?
Inwiefern einziehen können die das tun? Super Deutsch wieder.
Na, du kannst dir per PayPal ein Bankkonto angeben quasi und sagen, so, Bankkonto ist Zahlungsmittel, muss ja keine Kreditkarte sein, sondern Bankkonto. Und da machen die dann einen Abbucher davon und der geht auch sofort.
Kann PayPal das in der Schweiz auch, das weiß ich nicht.
Keine Ahnung, bei mir.
Ich habe deine Kreditkarte hinterlegt. Muss ich mir in dem Fall anschauen.
Ich habe da auch 3 Kreditkarten und 2 Bankkonten hinterlegt.
Genau, die Bankkonten habe ich auch hinterlegt, aber da geht, also bis jetzt ging immer nur zurückzahlen, nicht... Also aufladen ja, aber das dauerte 4-5 Tage, bis ich das aufladen konnte, das
PayPal aufladen. Konnte. Ich kann mit PayPal wo zahlen, weiß ich was, ich zahle bei Amazon 3,20 Euro, ist ja wurscht, kann dann sagen PayPal, kann dann sagen, gut, Amazon ist ein schlechtes Beispiel, sorry, weil ich nicht PayPal machen, irgendein Online-Shop jetzt, der ist egal, 3,20 Euro, kann sagen, so als Quelle mein Bankkonto, die ziehen das von meinem Bankkonto ein, das dauert dann auch immer üblich so eine 2-3 Tage, ist ja mir wurscht. Aber PayPal sagt, na passt schon, wir unser Geld werden wir schon kriegen, gib denen sofort, die Info ist bezahlt und das war's. Ich habe mir heute irgendwie 3 Domains für 3 Euro geschossen, habe die über PayPal über mein Bankkonto bezahlt, die waren sofort da und das war sofort bezahlt, weil halt da PayPal quasi den Garantieempfänger übernimmt. Das ist immer nur die Frage, wer macht die Garantie quasi? In dem Fall PayPal, die kriegen halt die Kohle von mir in 3 Tagen, die Sache ist erledigt, passt schon.
Könnte ich mir vorstellen, dass das wieder nicht funktioniert, weil nicht EU, Schweiz und so weiter. Weil eben, wenn ich Geld von meinem Bankkonto auf PayPal überweisen möchte, dauert das bis zu 5 Tage.
Die Richtung meine ich, habe gesagt, gar nicht. Ich habe kein PayPal-Guthaben, außer mir schickt jemand das irgendwie über einen Podcast, aber sonst ist es, ziehen die einfach von meinem Konto ein und Thema erledigt. Aber ich habe dann so leicht die Vermutung, dass es nicht grob, dass irgendwas auf Schweizer Bankensystem irre blöd rennt.
Das ist eben das, was ich ja sage. Das System ist uralt, das läuft über solche Badges, wie du auch angesprochen hast, die nach Mitternacht ausgelöst werden, nicht in Realtime. Wie ich eben erfahren habe, könnten sie es, aber ich will mich da jetzt nicht mehr zu länger drauf einhängen, weil sonst explodiert die Sendung noch. Es ist einfach eine Frechheit für ein Konto, was ich viel Geld bezahle, damit ich eben keine Gebühren habe, dann halt plötzlich wieder neue Gebühren kommen. Unschön, irgendwie. Aber ja, ich darf mich auch mal aufregen. Spotify, Achim.
Ja, Spotify, die sind jetzt verklagt worden von Vixen Music. Und Vixen Music ist halt eine Firma, die sich so auf Autoren- und Künstlerrechte spezialisiert hat und dann entsprechend die Gelder eintreiben möchte und lizenzieren und haben auch Rechte an Songs von hier, so alten Oldies, sag ich mal, wie Janis Joplin, aber auch Neil Young. Gut, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, beziehungsweise
Oldie passt, oder?
Aber zumindest halt sind jetzt keine kruden, weiß ich nicht, hier Punkbands, die keiner kennt oder sonst was. Also die haben wohl schon ein paar größere Sachen dabei. Ja, und die sagen halt, Spotify hat nicht bezahlt oder hat es nicht richtig lizenziert und weiß der Teufel was und wollen jetzt am Ende des Tages 1,6 Milliarden US-Dollar für insgesamt mehr als 10.000 Lieder.
Arbeiten die in eigenen Büros oder gehen die in die Wix-Lounges?
Ja, ich glaube, Wixen.
Jetzt konnte ich mal zurückgehen. Wixen
ist, glaube ich, unabhängig von Wix, dem Webbaukasten der Wahl für viele. Ja, aber ich frage mich eher halt, also die, wenn wir schon dabei sind, bei Wix, wenn man da in die Lounge geht zum Arbeiten, dann wird man ja gefragt, ob man Wixer ist, ob die, die bei Wixen Music arbeiten, eigentlich auch alles Wixer sind.
Das müssen dann rein theoretisch Wichser sein.
Ja, also der Punkt ist halt, die Frage, was ich mir dann auch stelle, ist, wie viel Geld landet dann beim Künstler? Oder erst recht beim, weiß nicht, wenn der Künstler tot ist, dann entsprechend beim Estate des Künstlers, der das Geld dann ja haben will. Und was ist da wirklich jetzt gerechtfertigt? Die sagen halt einfach 10.000 Lieder, für jedes Lied wollen wir so und so viel Geld haben und auch wieder komplett, ich glaube, die Summe dann einfach hochgerechnet, was ja schon total absurd ist, weil das ja implizieren würde, dass alle Lieder gleichwertig sind, in dem Sinne, dass sie auch gleichwertig viel gehört werden und populär sind.
Hat das ein bisschen was damit zu tun? Spotify will ja an die Börse jetzt, oder? Kam auch gestern oder heute raus.
Ach ja, die war ja schon länger an die Börse. Ist ja auch schon mal verschoben worden.
Aber jetzt finaler in dem Sinne. Deshalb kommen wahrscheinlich auch Leute jetzt aus dem Hinterhalt geflogen, oder?
Ja.
Oder nicht?
Das muss man halt gucken, viele halt. Verschwörungstheorien aufmachen, tatsächlich.
Dann gehen wir doch weg von Verschwörungstheorien und wechseln auf die dunkle Seite. Wenn man deutsche Filme sich anschaut, dann sieht man das in den meisten Fällen. Ich hatte ja große Hoffnung, kann man dem nicht sagen, aber eine leise Hoffnung, dass es bei Dark anders ist. Und da hatten wir ja drei unterschiedliche Erfahrungen gemacht damit. Der Jan ist eingeschlafen.
Ja, wobei ich kann jetzt nichts zur Qualität von Dark tatsächlich sagen. Ja, ich bin beim Piloten von Dark 5-mal eingeschlafen, aber alle 5 Nächte waren Nächte vor oder nach Kongresstagen. Also ich hatte das quasi in Deutschland auf dem iPad einfach mit und wollte das zum Einschlafen gucken. Hat super funktioniert. Ich bin jedes Mal sehr flott eingeschlafen. Aber auch nach langen Kongresstagen. Ich kann nicht allzu viel dazu sagen, außer dass es mir ein bisschen zu dark ist vielleicht mal. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Der Achim ist nicht eingeschlafen, aber...
Ja, ich musste mir auf Wunsch von jemand anderen zumindest die erste Folge angucken und habe danach auch konsequent gesagt, ich will den Rest nicht mehr sehen, weil ich die erste Folge schon echt mies fand. Habe das auch noch einem Freund von mir, dem Steffen, erzählt. Der hat sich da durchgearbeitet, durch die komplette Staffel und der hat mir dann auch zugestimmt, dass er es halt A auch nicht toll fand und im Endeffekt halt auch nicht besser wird als in der ersten Folge.
Das war leider auch meine Erfahrung. Ich bin ja da, was das anbelangt, hart im Nehmen. Wenn ich eine Serie anfange, schaue ich die durch, egal wie schlecht das sie ist. Ja, beim ersten dachte ich noch irgendwie, man sieht zumindest nicht ganz so arg, dass eine deutsche Produktion ist, aber man merkt es einfach.
Ho, 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 erkläre.
Normalerweise sind deutsche Produktionen schlecht ausgeleuchtet, Übergänge sind schlecht gemacht, also halt einfach das Komplettpaket. Man merkt, es ist deutsch. Ist nicht böse gemeint, aber einfach, es ist halt kein Millionenbudget, was man in Amerika hat. Das meine ich, merkt man.
Hier spricht ein Zuhörer, also ein Schweizer Podcaster, Angehöriger der größten Filmnation der Welt.
Ja, wir haben Filmklassiker rausgebracht. Nee,
Nein, Spaß beiseite, ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt einfach nicht Hollywood und das ist doch halt überall, weil oft auch die Kohle fehlt, das hat's bei Dark, aber halt auch auf der anderen Seite nicht, ja.
Es war zumindest ein bisschen mehr Geld da, das hat man bemerkt, aber es ist, wie dein Kollege gesagt hat, Achim, es wird einfach nicht besser und ich werde mir auch die zweite Staffel antun, aber nicht mit so viel Freude, sondern mehr einfach dann Hintergrundbeschallung für mich. Es ist besser geworden als andere deutsche Filme und ich freue mich auf die nächste Produktion, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr Geld hat für das Ergebnis, was dann rausfliegt oder wie auch immer. In unseren Kurzthemen möchte ich noch einen kleinen Hinweis machen. Wir haben über Twitter jeweils solche Umfragen gemacht unter der Hashtag GT-Umfrage. Das Gleiche machen wir jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen auf Facebook, also auf unserer Facebook-Seite facebook.com/geektalk. Die erste dazu ist schon online. Meine Frage an euch, Google Maps oder Apple Maps? Jan?
Mal so, mal so. Wenn Apple Watch und Fußgängernavi Google Apple Maps, weil halt mit Apple Watch vernünftig kann oder auch beim Laufen zum Beispiel. Sonst eigentlich Google Maps lieber wegen besseren Verkehrsdaten und besseren Kartendaten.
Achim?
Google Maps, hands down. Absolut. Ich habe ja für ein, zwei Jahre versucht, Apple Maps zu nutzen. Auch unter anderem eher gewollt zu nutzen, weil halt Google Maps nicht so super im iOS integriert ist und halt viele Dienste das nicht aufgreifen können, um eine Datenübergabe zu machen. Hat sich ein bisschen verbessert, ist immer noch nicht richtig super, aber das nehme ich gerne in Kauf, weil alles andere um Längen besser ist. Mhm. Und ich mache jetzt auch bei der Maps Beta mit von Google, die ich auch super finde, also für eine Beta, also die laufen zu lassen auf einem iPhone. Großer Fan von.
Lässt du das auch im Hintergrund, also als Hintergrundprozess laufen in dem Fall? Oder einfach nur, wenn du es benutzt?
Wie meinst du als Hintergrundprozess?
Also du unterstützt sie da ja mit deinen Daten, wie du dich bewegst etc. Gibst du da einen Hintergrundprozess, also dass die immer deine Daten haben, GPS-Daten, oder einfach nur, wenn du die App benutzt?
Muss ich das irgendwo anklicken oder abklicken? Also ich wüsste jetzt nicht, wo
das
ich
die kannst Daten du ja.
Habe. Ist mir eigentlich relativ schnuppe.
Du kannst unter Einstellungen, Datenschutz, GPS, so wie das Teil heißt, da kannst du sagen, ob nur bei Benutzung oder permanent. Jetzt, das kannst du bei jeder App bestimmen.
Oder dass Daten für die weit freigegeben werden?
Dass deine GPS-Daten genutzt werden.
Also,
kann ja auch Facebook.
Ja, aber das ist ja was anderes. Also da weiß ich jetzt nicht, was ich ausgewählt habe. Ich dachte, du meinst jetzt die Daten, die ich im Beta-Test weitergebe.
Also eben da gibst du es ja, wenn du es im Hintergrundprozess laufen lässt, gibst du ihnen ja die kompletten Daten und damit verbessern sie ja die Karten-App auch unter anderem oder Navigation etc. mit solchen Daten. Wüsstest du nicht wie in dem Fall?
Ich kann jetzt auch nicht mehr ganz folgen.
Ja, ich versuche es ein anderes Mal, wenn mein Kopf besser bereit ist. Dann würde ich sagen, aktuell schaut es 1:1 aus, also... Nee, stimmt nicht. Mittlerweile ist Google Maps ganz wenig weiter nach vorne gerutscht. Ich nutze, weil eben eigentlich wie bei dir, Jan, Apple Watch Nutzer sehr gerne die Apple Karten, weil da das schön vibriert und ich nicht auf ins Display schauen muss. Das ist sehr, sehr angenehme Geschichte.
Ja, das ist halt echt geil, ne? Also da, wenn Google auch so mit Vibrationsmustern arbeiten könnte, wäre Apple Maps bei mir völlig raus.
Würde es rausfallen. Gehen wir über in unsere Amazon-Ecke. Da haben wir Neuigkeiten zu dem Streit mit der YouTube-App. Was ist da wieder passiert?
Ja, im Endeffekt, also das wussten wir ja schon. Also die streiten sich und wir haben es ja vermutet. Es geht darum, um hier gegenseitiges Freischalten und Verkaufen von Geräten, was ja auch bei Apple so war. Und im Endeffekt hat jetzt auch Google gesagt, warum sie die YouTube-App zurückgezogen haben, weil eben Amazon diverse Nest- und Chrome-Produkte nicht verkaufen will. Und gleichzeitig will Amazon auch nicht ihr Prime Video für das Streamen auf die Google Chromecast fit machen. Und ja, das sind halt die Gründe. Und das wird dann auf den Rücken der Kunden ausgetragen, weil ja eine App ist jetzt, sollte ja kein Problem sein, die einfach im Store bereitzustellen.
Dürfte einfacher sein als streiten oder eben nicht.
Ja, und die haben ja durch die App auch ihre Vorteile. Also wenn ich auf dem Fire TV YouTube gucken will und die App nutze halt, gucke ich ja YouTube, was die ja wollen und womit sie dann halt auch Geld verdienen.
Womit sie dann über die Werbung wieder Geld eigentlich bekommen würden. Ja, das Spiel, Katz-und-Maus-Spiel geht weiter, oder Jan?
Ja, mehr oder weniger. Amazon hat es ja relativ schlau umgangen mit dieser Browser-Geschichte jetzt mal vorerst. Lösung ist das halt auch keine. Ja, ich fürchte, wir werden solche Diskussionen immer mehr und mehr sehen in Zukunft, egal was es betrifft. Die gehen halt alle in ihre Walled Gardens und schauen halt ihre Ökosysteme zu nutzen, nur die nutzen nicht die Synergien von Ökosystemen, sondern machen eher einen Lockout-Effekt halt draus, um andere rauszuhauen. Siehe auch Apple, und da werden wir das Thema sicherlich sehr stark bekommen, spätestens wenn der HomePod mal erscheint. Ja, spannendes Thema. Ich bin mir sicher, es werden nicht die einzigen sein, und ich könnte nicht beschwören, wer gewinnt.
Das ist eh schwierig vorauszusagen. Das haben wir ja in den letzten Jahren bemerkt. Alles, was man voraussagt für das kommende Jahr, wird eh anders, weil Technik einfach sehr schnell und sehr viel sich bewegen kann.
Aber ich meine, ansonsten ist das doch der klassische Fall, wo ich bin ja der Letzte, der immer sagt, hier kommt reguliert, reguliert. Das ist doch mal wirklich ein Punkt, der so ganz klar gegen die Kunden ist und nur durch eine Geschäftsinteresse beeinflusst wird, wo dann wirklich mal irgendeine übergeordnete Instanz mal reingehen könnte und sagen sollte, so geht das nicht.
Also so ein Verbraucherschützer könnte da jetzt mal aufsteigen, nicht auf irgendwelche Themen wie eben, dass Alexa nicht nur auf Alexa, sondern auch auf Alexander hört. Oh, doof.
Ja.
Ja, ist schon ein wichtiges Thema, weil im Endeffekt trägt das natürlich zu Kaufentscheidungen bei, ne? Beispiel, ich habe jetzt meine Sonos One hier gekauft, weil die halt irgendwie alles kann und alles spricht und ich eben auf diesen Login-Logout-Effekt keinen Bock habe. Wenn die jetzt ihr Konzept doch ändern und da plötzlich doch nur noch Musikdienst XYZ damit geht und die doch jetzt zumachen, ist mein Kaufgrund weg de facto. Ich meine, es wird schwer, wenn das bei Amazon mit YouTube irgendwie zu argumentieren, aber so in Light hast du das dann halt schon auch, finde ich. Und vielleicht haben die gesagt, na okay, ich nehme den YouTube-Stick, weil da geht halt irgendwie alles drauf und halt auch Amazon und aber halt auch eben YouTube. Im Unterschied zu Chromecast vielleicht. Naja, und vielleicht ist der Grund aber jetzt weg für die Leute. Das ist schon ein Thema. Ich weiß auch nicht, ob es da nicht tatsächlich wieder Klagen geben wird. Und sie wären berechtigt, meiner Meinung nach.
Ja, da haben wir halt wieder das Thema, dass die Großen sicherlich nicht gegeneinander klagen werden, weil sie keine Chance groß haben.
Nee, aber die Verbraucher. Der Grund, warum sie die Geräte gekauft haben, jetzt quasi wegfällt. Ich meine, da kannst du natürlich jetzt schwer sagen, ja, Google muss anbieten, aber vielleicht muss Amazon, wenn es damit wirbt, und das haben sie, das dann auch halten und vielleicht halt denen dann tatsächlich irgendwie den Hintern pudern, sagt man bei uns, also irgendwie halt denen Zucker ums Maul schmieren, Honig ums Maul schmieren, damit die halt bleiben. Ja? Weiß ich nicht, schwierig. Oder dürfen halt mit sowas nicht werben.
Ja, es wird nicht einfacher in Zukunft, definitiv. Ich würde sagen, aus rein zeittechnischen Gründen und meinem Brummschädel geschuldet, hüpfen wir gleich in die Apple-Ecke. Da haben wir ja einen ganz günstigen Akku, den wir uns bald kaufen werden. Oder werdet ihr ihn euch kaufen?
Ja, blöd, wenn nicht, aber wir sollten mal vielleicht von vorne anfangen, glaube ich.
Dann mach mal.
Es gab Berichte, es gab Geekbench, Ergebnisse des Benchmarks, dass angeblich iPhone 6S und 7 mit dem letzten iOS-Update langsamer geworden sein sollen. Lange Rede, kurzer Sinn, um es jetzt abzukürzen. Ja, Apple bekennt sich dazu, dass auf älteren Geräten die Prozessoren gedrosselt werden, wenn der Akku nicht mehr ganz mitspielt. Grund dafür, wir hatten ja damals schon das Problem, irgendwie, wenn der Akku zu stark gefordert wird, könnte das Gerät auch unmittelbar ausgehen. Wir hatten das ja mit den kalten Geräten, die bei Bluetooth und GPS, also beispielsweise klassisch laufen, im Winter dann plötzlich ausgingen, weil die wollten zu viel Akku, der Akku gab es nicht her. Da nicht wegen alt, sondern weil kalt und die Geräte gingen aus, war ja sehr nervig. Apple hat es behoben mit einem Software-Update. Wie sieht dieses Update aus? Sie drosseln. Apple sah das als Feature und meinte, ja, ist doch super, weil dann gehen eure Geräte nicht aus und wir kriegen eure Geräte irgendwie noch in den Griff und wir werden das auch bei anderen Geräten machen. Ebenso jetzt auch mit iOS 11.2 für die iPhone 7. Zur Erinnerung, die sind ein Jahr alt und waren auch damals nicht gerade günstig. Klagen kamen in großen, großen Mengen, diese 99 Milliarden Dollar Klage, die der Martin vorher schon zitiert hat, aber auch in anderen Ländern, sogar in Europa gab es Class Actions gegen Apple, weil das natürlich ein schwieriges Thema ist, da der Kunde nicht informiert wurde und auch nicht weiß, dass sein Handy irgendwie gerade nuts geht oder irgendwie gedrosselt ist, weil der Akku schlecht ist. Wir kriegen diese Information als Kunden ja auch nicht. Ja, Apple hat reagiert, Akkuaustausch das ganze Jahr für 29 Euro ab dem iPhone 6S. Betrifft auch das iPhone SE übrigens, wichtige Info, und das ganze Jahr für 29 Euro zu machen, egal ob euer Akku in einem schlechten Zustand ist oder nicht. Mittlerweile fiel nämlich auch die Info raus, dass ja, das generell geht einfach und das ganze Jahr gehen wird, was auch eine interessante Info ist.
Achim, du hast ja noch das, nee, das ist ein 6er, nicht ein 6S, doch, oder? Ein 6S. Hast du da die Drosselung bemerkt und oder war das störend?
Ich glaube, ich habe keine Drosselung, weil mein Akku halt 1A ist.
Ist noch gut. Ja. Jan, du hast das 7er, das 6er hattest du auch, oder das S?
Das ist schon weg. Das 7er ist noch in der Familie, das ist quasi die Stephanie und ich habe das SE ja auch noch. Zwar erst ein halbes Jahr, insofern nö, beide Akkus sind okay und wir merken die Drosselung nicht. Aber das sind halt Luxusprobleme von den Geeks hier, die sich halt irgendwie jedes Jahr, jedes zweite Jahr ein neues Handy kaufen. Die Verärgerung grundsätzlich verstehe ich, betreffend tut es mich nicht. Ja.
Verärgerung verstehen, ist ja der Apple Way. Sie geben einem nicht allzu viele Wege. Sie schauen einfach, dass man das beste Erlebnis hat. Ist dann das Drosseln, damit das Gerät nicht abstürzt, nicht schlecht? Oder war die Drosselung so extrem, dass es schlecht war?
Ja. Also ich finde es eine absolute Frechheit und ich finde es komplett vergaloppiert. Das ist nicht die Apple Way, das ist wieder der typische neue Apple Way, das ist eine klare Bevormundung des Kunden, der keine Informationen mehr enthält. Das ist an sich Drosseln, ist ja richtig und gut, aber der Kunde hat mal die Information dazu verdient und wirklich verdient. Dann muss iOS halt eine Option bieten, den Akku auszulesen, oder er muss halt mal ein Pop-up machen, wenn er das Gerät das erste Mal drosselt und sagen, hey, guck mal, Akku ist schlecht, ja, damit dir jetzt nicht alles nass geht, drossel ich mal dein Gerät, aber wenn du irgendwie das nicht willst, dann geh doch bitte zum nächsten Service Point und geh tauschen. Der Kunde hat nicht die Möglichkeit, dieser Drosselung entgegenzuwirken. Warum? Weil sie Angst haben, dass es irgendwie Geschreierei mit geplanter Obsoleszenz gibt. An sich finde ich es nicht schlecht, die Kommunikation finde ich aber komplett mies und absolut nicht nachvollziehbar, die Klagen komplett gerechtfertigt. Ja, jetzt müssen sie reagieren. iOS wird jetzt auch endlich eine Update, also eine Section bekommen mit dem Akku, damit du halt mal nachgucken kannst. Die Daten sind ja da, lass sie uns angucken. Ja.
Es gab ja früher Apps, wo man das selber auslesen konnte. Die Schnittstelle wurde ja gestrichen von Seiten Apple. Die gab es ja dann nicht mehr. Bei macOS, also wenn man ein MacBook oder sowas, einen mobilen Rechner verkauft, kann man die Daten ja auch auslesen. Also somit eigentlich praktisch, dass es auch kommt. Ist ja nicht nur den günstige Akku, der kommt, sondern eben auch die Möglichkeit, dass man es auslesen kann.
Ja, die finde ich wichtig. Und wenn das von Haus aus da gewesen wäre, könnte ich damit auch echt gut leben. Also ich habe mit der Drosselung an sich kein Problem. Man muss halt echt, weiß ich was. Für Oma Erna hätte ein Pop-up hergehört, das sagt, hey, wir drosseln jetzt dein Handy, weil Akku ist nuts. Wenn du das nicht willst, bitte geh mal zum nächsten Servicepunkt, hier Infoseite, zack, mach mal. Ja. Ist ja alles in Ordnung, aber das einfach ohne Info zu machen, ist halt blöd.
Hätte Apple das so gemacht, würden dann die Kunden nicht auf die Barrikaden steigen und sagen, die wollen doch nur wieder noch mehr an meinem Gerät verdienen? Der Akku ist gar nicht so schlecht.
Ach, ist doch egal, ja, die steigen doch eher auf die Barrikaden. Da kannst du doch machen, was du willst.
Ja eben, das meine ich ja. Sie steigen ja sowieso auf die Barrikaden, egal ob sie es gemacht hätten oder nicht gemacht hätten.
Also von daher, ich bin auch komplett bei Jan. Also das macht halt Sinn. Also ich kann den Sinn verstehen. Es ist halt scheiße, wenn du es halt nicht kommunizierst.
Es hinterlässt jetzt halt ein Geschmäckle. Einerseits, sie haben damals gesagt, sie haben das Problem mit dem Akku vom iPhone 6 damals gelöst. Offensichtlich haben sie es nicht gelöst, sie haben es gedrosselt. Schwierig oder komisch. Auf der anderen Seite, alle reden von geplanter Obsoleszenz und dass die Geräte dauernd langsamer werden und Apple die iPhones drosselt und Apple schreit und lügt uns jetzt einfach ein Jahr lang ins Gesicht offensichtlich und sagt, nein, wir drosseln nicht. Doch, sie drosseln, ganz einfach.
Andere Hersteller wie LG, Samsung und Sony, Google und Huawei haben sich noch nicht gemeldet. Die drosseln nicht, haben sie ausgesagt. Die bekommen aber auch kein Update, wo man drosseln könnte.
Ja, beziehungsweise sobald du ein Update bekommst, werden die Geräte halt tatsächlich doch langsamer. Und wenn du in Geekbench reinschaust, werden die langsamer. Die wollen es halt nicht, die sind halt einfach zu blöd zu coden, sage ich jetzt mal ganz bösartig. Ja?
Die Priorität liegt halt einfach nicht mehr auf dem alten Gerät und dann schaut man nicht auf Performance, sondern schaut, dass der Kunde vielleicht noch ein Feature mit reinbekommt, neben den ganzen Bugfixes.
Genau, und Apple drosselt halt Schade. Bewusst. Die haben halt auch noch die Leistung offen und offensichtlich auch die Kompetenz, Updates auszuliefern, die dann auch sowas auf Geräten noch irgendwie ein Jahr oder zwei nach Kauf halt können. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich die Funktionen nicht schlecht und nicht blöd.
Achim, die letzte Folge unserer ersten Sendung im 2018 darfst du mit einem Pokémon Go-Thema beschließen, wenn du magst.
Ja, sehr gerne. Jetzt mal kein Update, irgendwie, dass neue Pokémons am Start sind oder ein Event, sondern mal an der Technik wurde geschraubt, was sie ab und zu machen, mal besser, mal schlechter. Und sie integrieren dann jetzt AR-Kit von Apple als Framework. Und ja, das soll halt entsprechend die Augmented Reality für die Pokémon-Jagd verbessern. Soll halt nicht mehr so, den Akku belästigen, wo wir ja gerade schon darüber geredet haben, dass er entsprechend leer gezogen wird. Und es soll halt einfach schöner und passender sein, wenn so ein Pokémon halt vor einem auf dem Tresen in der Bar sitzt, meinetwegen. Ja, schön und gut. Die ernsthaften Pokémon-Spieler haben das, glaube ich, eh alle schon seit Anfang an ausgeschaltet. Denn nach ein paar ist ganz lustig, bringt es dir nicht viel und stört auch eher mehr. für Casual Gamers bestimmt eine witzige Sache und natürlich auch für alle, die einfach mal ein witziges Foto machen wollen, wenn halt, was weiß ich, hier der Pikachu im Kühlschrank sitzt.
Yippie! Ich wollte dir nicht noch ein Thema wegnehmen. Jan, hast du noch etwas, um die Sendung zu beschließen?
Nein, um Gottes Willen, bei Pokémon und ARKit bin ich bekanntlich raus, generell. Also bei ARKit vor allem, bei Pokémon noch nicht so ganz. Aber ja,
Quatsch. Was heißt nicht so ganz?
auf der Konsole nehme ich an, oder?
Nein, auch Go tatsächlich. Ich verfolge es zumindest noch ein bisschen. Ich habe so alle Woche vielleicht mal offen und ich spiele ein bisschen wieder.
Mit oder ohne diesem Armband-Gedöns, wo ich schon nicht weiß, wie es heißt?
Gute Frage, wie es heißt, weiß ich auch nicht, Achim.
Go Plus.
Also ausschließlich nur mit diesem Go Plus. Darum ist ARKit auch für mich völlig irrelevant, weil ich sehe meinen Bildschirm in der Regel nicht.
Na dann, dürfen wir gespannt sein.
Fürs Protokoll, ich spiele ernsthaft und konstant jeden Tag. Habe auch Touren dafür entwickelt und nutze das, weil das ist auch eher untypisch für mich, Zeit mit sowas in Anführungsstrichen zu verbringen, aber ich habe das einfach in meinen Rhythmus eingebaut und höre da ganz viele Podcasts und Audiosachen, die ich sonst auch nur im Auto höre, und weil ansonsten lenke ich mich das von anderen Sachen ab und verbinde so halt mein ernsthaftes Pokémon-Spielen nach meinen diversen Zielen auch damit halt noch Sachen zu lernen.
Hast du noch Ziele? Ich dachte, du hast ja schon alles quasi.
Es gab ja neue Pokémons, also erstmal müssen die ja wieder alle gefangen werden. Dann bin ich immer noch kein Level 40, also ich kann ja noch upleveln. Es gibt neue Pokémons, mittlerweile versuche ich von jedem Pokémon 3 zu kriegen. Durch diese ganzen Raids und mit den Legendären bin ich auch weiters aktiver halt, dass man halt sich auch, also ich habe halt diverse WhatsApp-Gruppen für diverse Stadtteile, wo man sich dann beteiligt, um so einen Raid zu machen. Also, ja, es gibt durchaus noch Ziele. Und ich habe auch, wie gesagt, das ist 3 von allem, ist halt ein relativ neues Ziel.
Okay, cool.
Und 3 von allem auch wieder mit Hinblick, wenn es mal zum Tauschen gibt, dass ich auch was Gutes zum Tauschen habe.
Eine kleine Frage habe ich noch zum Abschluss. Auf was freust du dich, Jan, im 2018?
Technik-Sicht ist, oder was?
Technik, ja.
Ein iPhone X Plus.
Achim?
Also du meinst Technik dann auch wieder.
Etwas Technisches, ob Software, Hardware, Dienstleistung, neue Trends, keine Ahnung, irgendwas spontan.
Ja, spontan habe ich da nichts. Also ist faktisch so, ich habe da spontan nichts. Ich wüsste auch nichts, was angekündigt ist, wo man dann wirklich dann sagt, ja super, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass iPhone X2, was kommt ja eh. Also es ist ja wie jedes Jahr und ich meine, da bin ich auch lange aus dem, ich freue mich da wie ein kleines Kind drauf. Das ist halt das neue Gerät, hat diverse Verbesserungen, wird eh gekauft und fertig aus. Ist halt auch Arbeitsgerät.
Vielleicht dieses Jahr dann mehr automatisiert bestellt.
Ja, ich kann mich daran was sagen. Wo,
Arm-Notebooks. Ach so.
Ja, Jan, gleich du. Was wolltest du noch sagen,
Achim? Ich hätte jetzt noch mal was ohne Technik oder mit Semi-Technik, weil ich dieses Jahr eine Weltreise machen werde. Wenn alles rund geht. Ich habe ja schön tapfer 20 Jahre meine Meilen gesammelt und habe mich dann für so ein Weltreiseticket qualifiziert. Und der Plan ist, die ganze Kiste dann auch wirklich täglich mit einem Video zu dokumentieren.
Nice. Über welchen Zeitraum?
Wahrscheinlich 14 Tage, denke ich mal. Ich bin ja relativ schmerzbefreit. Ne? Ich bin auch für einen Tag nach Tokio geflogen.
Genau, das hatten wir mal mit dem Drachen im Hotel. Na gut, ich freue mich, bevor du, Jan, dein zweites bringst, ich freue mich auf Veränderung. Nicht nur in Technik, sondern auch sonst.
Bah.
Nee, dieses Jahr ganz extrem.
Weltfrieden.
Nee, so weit gehe ich leider nicht mit. Du meintest noch ARM-Notebooks?
Genau, ARM-Notebooks. Auf die Kiste freue ich mich auch. In der Hoffnung, dass Apple da vielleicht auch irgendwie noch was bringt. Das könnte noch ein bisschen Veränderung bringen und diese, was unsere Podcasts quasi ausmacht. Ne?
Das ist das Schöne am Ende vom Jahr. Ich kann dann so ziemlich alles, was passiert ist, in Veränderung packen. Irgendwie lässt sich das alles wie bei Horoskopen mit reinnehmen. Nee, Quatsch. Lieber Jan, vielen herzlichen Dank für die erste Sendung dieses Jahr.
Ja, vielen Dank dir, vielen Dank, lieber Achim, vielen Dank an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr es mit uns über das Jahr quasi geschafft habt.
Genau, vielen Dank dir, Achim.
Ja, auch vielen Dank euch beiden. Schön, dass wir ein neues Jahr damit starten. Auch schön in der Dreierrunde wieder. Und ich freue mich auf viele, doch da freue ich mich drauf hier, auf viele neue Podcasts. Unter anderem natürlich auch mit unserem wöchentlichen auch. Ja, doch, ja. Und natürlich auch danke an die Zuhörer. Jetzt komme ich jetzt eh in so eine Schleife, wo ich mich verquatsche.
Passt, ich schließe mich an, mach dann hoch zwei drauf und sag wie immer, lieber Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir freuen, wie geht der Spruch schon wieder? Ich schneide was vom letzten Jahr rein.
Wir wünschen
dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.